Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, heute mal sehr ausführlichen Ausgabe von Digital einfach machen. Ich denke, es ist absolut wert, dass wir uns heute mal ein bisschen mehr Zeit nehmen als sonst, denn wir wollen über ein Ereignis sprechen, das vielleicht in ein paar Jahren als der Moment gilt, in dem Europa dann doch mal digital aufgewacht ist. Wir blicken zurück auf den Gipfel für europäische digitale Souveränität in Berlin. Puh, hab das kaum rausbekommen. Ja, das Wort Souveränität wird ja oft benutzt, aber selten erklärt. Und seien wir ehrlich, eigentlich geht es darum, sind wir in Europa eigentlich nur die Kunden von den US-Tech-Giganten oder kriegen wir auch selbst was auf die Reihe? Und um das zu klären, habe ich heute Olli zu Gast, der ganz frisch aus Berlin zurück ist und sich noch erholt von diesem wirklich spannenden Gipfel. Olli, du hattest ja tatsächlich einen Marathontag. Du warst Standbetreuer, Bühnenpräsentator und am Ende auch Zuhörer bei der großen Politik. Hi.
Hi, und am gleichen Abend bin ich dann mit dem Nachtzug noch nach Brüssel gefahren. Also das hast du jetzt vergessen. Das hat wirklich den Tag dann entsprechend abgeschlossen.
War es nicht so, dass du danach noch nach Paris bist in der Woche?
Nee, also wirklich in dem Nachtzug nach Brüssel.
Ja, aber danach ging es so weiter, oder?
Ja, aber das war jetzt nicht so interessant wie der Nachtzug nach Brüssel, der unter anderem über Amsterdam fährt. Also ich bin lange nicht mehr Nachtzug gefahren, das erinnert mich wirklich an die Jugendzeiten.
Das wäre dann was für den Bahn-Podcast, den wir dann noch neu konzipieren müssen.
Genau, der ja eigentlich meine heimliche Liebe ist, Bahn-Podcast.
Okay, auch dazu hätten wir viel zu erzählen, aber das an anderer Stelle. Ja, Olli, bevor wir in diese Erlebnisse eintauchen, und zwar nicht die aus dem Nachtzug, sondern die auf den Gipfel, wer hatte eigentlich wen eingeladen?
Also eingeladen war das, wie sagt man das so schön, deutsch-französischer Gipfel. Die Deutschen haben in Abstimmung mit den Franzosen, soweit ich mich richtig erinnern kann, hat ja Bundeskanzler Merz bei seinem Antrittsbesuch das entsprechend in der Ferienvilla oder im Ferienhaus mit Macron entsprechend festgelegt und eingeladen hat Berlin. Aber die Veranstalter, und ich hoffe, das ist jetzt protokolltechnisch auch so richtig ausformuliert, die Veranstalter waren wirklich Deutschland und Frankreich und Deutschland Gastgeber in Berlin.
Und ich habe irgendwo gelesen, es waren halt nicht nur Vertreter aus Deutschland und Frankreich dabei, sondern tatsächlich 23 Digitalminister aus ganz Europa. Also es war schon auch etwas, was jetzt nicht bilateral war, sondern wie ich verstanden habe, schon auch der große Auftritt der Frage, wie wir denn mit Digitalisierung in Europa umgehen wollen.
Das auf jeden Fall auch. Selbst wenn jetzt Deutschland Host war und Frankreich und Deutschland zusammen Veranstalter. Ich selbst hatte tatsächlich die Chance, ganz früh, weil ich ganz früh dabei war, durch so eine Kladde zu blättern mit den Bildern der Digitalministerinnen und Minister oder überhaupt Minister und Ministerinnen, die an diesem Event teilnehmen, jeweils mit Lebenslauf und Foto. Und ich meine, es waren mehr als 23, vielleicht sogar 30 oder mehr. Also die Prominenz, die dort wirklich im Saal saß, jetzt unabhängig davon, dass natürlich Präsident Macron und Bundeskanzler Merz auch da waren, die war schon enorm, die Dichte. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass jetzt Digitalpolitik als solches jemals so eine Prominenz in einem Raum hatte. So eine Aufmerksamkeit. Hat natürlich auch bestimmt was damit zu tun. Ich meine, das muss man ergänzend hinterher schieben, dass wir jetzt ein eigenes Ministerium haben. Wir haben jetzt einen eigenen Digitalminister und der hat das natürlich entsprechend auch genossen, dass sein Ministerium in Berlin praktisch diesen erweiterten Antrittsbesuch bekommen hat, all dieser prominenten Köpfe und Gäste. Und es waren jetzt nicht nur Minister, sondern in dem Saal saßen, weiß ich nicht, geschätzt 600 CXOs aus ganz Europa, die in irgendeiner Form was mit Digitalisierung zu tun haben. Also Tim Höttges muss ich nicht erwähnen, den SAP-Chef und so weiter und so fort. Das war sich wirklich wie ein Klassentreffen der Who's Who, die irgendwo in Europa mit Digitalisierung schon viel Geld verdient haben. Ne?
Jetzt muss ich mal klugscheißen. Ich habe nämlich tatsächlich nachrecherchiert. Es waren über 1000 Leute da. Und wirklich so, wie du sagst, das Who is Who der Digitalwirtschaft und auch allgemeinen Wirtschaft. Und du hast es gerade schon gesagt, der Herr Wildberger war da und der hat den Gipfel auch eröffnet. Und was ich ganz interessant fand, war dann die Aussage, die er gemacht hat, nämlich wir Europäer können und wollen bei Schlüsseltechnologien zu den Spitzenreitern gehören. Das war ja mal eine Ansage, oder?
Ja, das ist, würde ich mal sagen, sicherlich ein Anspruch, den wir schon lange haben. Ja, oder eigentlich schon immer hatten. Also keiner wird ja sagen, ich möchte nur Zweiter oder Dritter sein. Aber er hat sich da vorne hingestellt und das gesagt. Und er hat ja auch ein Paket mitgebracht oder eine Strategie, die das meines Erachtens glaubwürdiger erscheinen lässt als in der Vergangenheit. Ja, also es ist ein Statement, es ist ein bold Statement, wie die Franzosen sagen. Aber das, was dann gefolgt ist und die Strategie, die das entsprechend umgarnt, dieses Statement, die hat mich zumindest abgeholt. Und die ist auch meines Erachtens einleuchtend gewesen. Ist sie noch einleuchtend, ja.
Gegenwart. Aber gehen wir mal der Reihe nach vor. Ich habe ja gesagt, du hattest drei unterschiedliche Rollen auf dem Gipfel. Und was ich ganz spannend fand, es gab ja wohl auch so eine Area, in der halt Anbieter ihre Digitallösungen gezeigt haben. Und da war auch Vero dabei. Das heißt, du warst auch auf dem Vero-Stand?
Ja, ich war, muss man ehrlicherweise sagen, ich war Gast auf dem Vero-Stand. Das war ein Vero-Stand und man nannte diese Stände Pavillons und davon gab es nur 6. Man muss sich diesen Riesenevent vorstellen. Es gab genau 6 Pavillons, die auch wirklich klein waren. Also man nicht von riesigen Pavillons, ne? Die hatten also wirklich eher so Baustellen-Containergröße. Und einer von diesen 6 hatte Vero. Das muss man schon mal entsprechend einfach sacken lassen. Im Grunde das einzige eigentliche Produkt, das einzige aus der Banking- und Payment-Branche. Vero war dort vor Ort von 6 entsprechenden Ausstellern und konnte dort ihre Produkte zeigen. Ja, und ich war halt tatsächlich dann auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen von Vero da vor Ort an dem Stand und die Stände oder die Pavillons waren draußen. Es war frisch in Berlin. In Berlin ist ja häufiger kalt im Winter, aber so war es, ja genau.
Und was hast du für einen Eindruck? Ist Vero da auf Interesse gestoßen oder habt ihr euch die Beine in den Bauch gestanden?
Doch, also auf jeden Fall. Die Leute kamen dann in den entsprechenden Pausen. Es gab ja zwischen den einzelnen Slots Pausen, kamen sie dann rausgeströmt und haben dann die 6 Pavillons besucht. Und natürlich haben auch ganz, ganz viele Leute und Menschen sehen wollen, was Vero macht. Ja, Vero ist ja jetzt noch nicht so bekannt in Deutschland. Und das hat Martina und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut gemacht. Die haben dann halt verschiedene Demos da gehabt, gezeigt, auch wie Vero funktioniert im E-Commerce, im Peer-to-Peer und man muss ja an der Stelle auch nochmal highlighten, das war wirklich parallel zum Vero E-Commerce-Start. Ne? Also diese ganze Veranstaltung und der Vero-Pavillon hat halt wirklich stattgefunden, zeitgleich in der Woche, wo in Deutschland erstmalig mit Vero auch E-Commerce-Transaktionen durchführbar sind. Viele behaupten ja, das geht immer noch nicht. Ich kann sagen, ich habe schon Konzerttickets mit Vero gekauft auf der Eventim-Plattform, also es geht. Ja, und das war halt ein gutes Kombipaket, ne? Weil viele Leute haben immer gesagt, ja, Vero, ja, theoretisch funktioniert nicht, gibt's doch nicht. Und wir hatten dann an dem Tag halt den Stand, die haben die Demos gezeigt und gleichzeitig war das die Woche des Live-Goings, des E-Commerce-Launches, auch bei uns mit der Sparkassen-App, ne? Aus der Sparkassen-App heraus, dann den QR-Code scannen bei Eventim und flups, hattest du deine Karten gekauft.
Und lass mich raten, die Kernfrage war garantiert, brauchen wir wirklich noch ein Bezahlverfahren, oder? Oder täusche ich mich da?
Ja, du, die Kollegen waren die ganze Zeit entsprechend in Konversationen, in Dialogen. Ich weiß nicht, was die alles gefragt wurden, aber die wollten vor allem erstmal sehen, wie funktioniert Vero, ne? Wie ist die E-Commerce-Transaktion, wie ist Peer-to-Peer? Und diese politischen Diskussionen, die gibt's sicherlich, die gab's sicherlich, dann kann man es immer mit der entsprechenden Souveränitätsfrage oder Souveränitätsantwort beantworten. Ja. Aber da kommen wir später noch dazu. Wir haben es natürlich auch mit Produktantworten entsprechend beantwortet, aber das ist jetzt ein Cliffhanger für wahrscheinlich spätere Fragen, die dann noch kommen.
Na klar, Souveränität ist auf jeden Fall das Stichwort. Das wird wahrscheinlich auch eine gute Antwort gewesen sein auf die Frage, braucht's noch ein Bezahlverfahren? Da vielleicht nochmal ein Blick in die Vergangenheit. Wer wissen will, warum es das wirklich braucht, soll noch mal ein paar Folgen nach hinten spulen. Na, Dr. Schmalz hat das, glaube ich, damals sehr gut erklärt und das ist nach wie vor super aktuell.
Vielleicht, Frank, an dieser Stelle auch noch mal, weil ich jetzt ja eben nicht so ganz auf deine Frage eingegangen bin. Souveränität ist das eine und viele sagen ja auch richtigerweise, wir haben europäische erfolgreiche Payment-Verfahren. Haben wir auch, ne? Also wenn man nach Italien guckt, wenn man nach Skandinavien guckt, man guckt rüber zu den Holländern, man guckt nach Polen, sehr, sehr erfolgreiche digitale Zahlverfahren. Ja, dann fragen sich halt viele, warum braucht's denn noch eins, ihr Europäer? Ihr seid doch eigentlich souverän. Na, ihr habt doch da entsprechend diese ganzen erfolgreichen Länderlösungen. Aber der große Unterschied ist einfach, dass Vero halt länderübergreifend funktioniert. Ne? Und jetzt mit Frankreich, mit Benelux und mit Deutschland schon ein ganz schön großes Paket abdeckt. Und wenn dann die Kooperation noch mit Europäer, also mit der südlichen Hälfte dieses Kontinents dann auch noch so exekutiert wird, wie das angekündigt wird, dann ist das schon was anderes als ein lokales Payment-Verfahren, was dann im Zweifelsfall an der holländischen Grenze endet.
Definitiv. Ja, aber wir wollen ja heute nicht in erster Linie über Vero reden, sondern tatsächlich über den Gipfel und was dann noch alles passiert ist. Und mein persönliches Highlight war dann dein Auftritt eigentlich. Ne? Irgendwann gegen Mittag war es, glaube ich, so 14 Uhr. Und ich war schon sehr beeindruckt, wie du da im Rampenlicht standest und mit anderen Vertreterinnen und Vertretern die Audi-Wallet vorgestellt hast.
Ja, also das war das Panel, das der ganze Digital-Event ist ja nachzuschauen, ne? Also hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Man kann sich alles nochmal entsprechend nachlesen, nachhören und nachanschauen. Aber unser Slot hatte wirklich die UID-Wallet als Hauptthema. Und das ist ja schon mal ein Trend als solches. Ne? Wir haben auf dem Gipfel entsprechend über so prominente Themen gesprochen wie Cloud in Europa, KI in Europa. Und als drittes kam schon, im Gegensatz zu Cloud, was ja sehr abstrakt ist, KI, was durchaus abstrakt ist, kam das sehr konkrete Thema UID-Wallet. Also wirklich ein Produkt, eine Wallet. Das, was ich anfassen kann, sehen kann. Und da hatten wir halt eins dieser prominenten Panels. Da war ich dann zufälligerweise auch mit drauf. Aber sehr umrahmt von prominenten Persönlichkeiten, unter anderem dem Präsidenten des Bitkoms, aber auch Roberto Viola, eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit und im Grunde Vater der UID-Wallet aus der Europäischen Kommission. Sprint, die Projektleiterin der deutschen Wallet und dann ganz prominente Namen auch aus Frankreich, also die Verantwortlichen der europäischen Identity-Wallet-Lösung. Und in der Mitte war, ne, das war nicht so vorgesehen, in der Mitte war zufälligerweise auch der kleine Lau, also auch von der Größe her, der Sparkassengruppe des DSGVs, richtig.
Ja, du warst ja nicht als Erster dran und ich fand, das war vom Setup auch ziemlich gelungen. Neben dir stand Ralf Hintergers von der Bitkom. Und da muss ich sagen, ich habe doch geschmunzelt, als er dann seinen Part übernommen hat. Kannst du dir vorstellen, warum?
Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie schaffen das alle Leute, egal auf welcher Bühne ich bin, immer den größten anderen Gast neben mich zu stellen, damit ich dann immer besonders klein wirke. Nein, aber das war auch in diesem Fall. Also der Herr Wintergast ist also durchaus schon etwas größer als ich. Aber was er halt mitgebracht hatte, das war dann auch schon sehr, sehr spannend. Das muss man kurz ausholen. Er hatte also eine Papptafel, eine Holztafel, die ein entsprechendes, eine Liste von Logos beinhaltete oder eine Ansammlung von Logos, ganz, ganz vielen bekannten Logos, Farben, 75 mindestens, es sind inzwischen mehr geworden. Und diese Firmen haben sich alle committed, bereits im Jahr 27, ich weiß nicht ganz genau, auf was sie sich committed haben, weil das Memorandum kenne ich nicht, aber all die Firmen haben sich committed, die UID-Wallet bestmöglich zu unterstützen. Das ist anders als noch vor einem, vor zwei, vor drei Jahren, wo halt Nerd-Olli durch die Gegend gerannt ist und gesagt hat, übrigens die UID-Wallet kommt. Inzwischen ist das so, dass der Präsident des Bitkoms sich da hinstellt, mir eine Tafel ins Gesicht hält, na, weil ich zufälligerweise neben ihm stand.
Wortwörtlich.
Wortwörtlich.
Muss man sich anschnauen, ja.
Na, und ganz kurz, und im Grunde auch das Narrativ übernimmt, was wir ja eigentlich auch schon seit zwei, drei Jahren kolportieren. Die UID-Wallet ist die größte Erfindung Europas seit dem Euro. Na, also muss man sich erstmal hinstellen, diese Tafel in die Kamera halten und sagen, by the way, ich bin hier der Vertreter der Digitalbranche und ich sage euch, the next big thing, ja, seit dem Euro ist hier diese UID-Wallet und all diese Firmen hier auf der Tafel machen jetzt mit. Das ist ein ganz anderes Sentiment als noch vor einem oder zwei Jahren, wo alle angezweifelt haben, das, was da im Gesetz steht, was da rausgekommen ist, überhaupt die richtige Sache ist, ja.
Und wir standen noch nicht mal drauf als Sparkassen.
Nein, weil für uns als Sparkasse hätte eigene Tafel gereicht. Ne? Wir sind ja schon ganz, ganz früh dabei und wenn wir das alles so machen, wie wir es vorgesehen haben, dann schaffen wir die Reichweite, die die anderen 75 zusammen schaffen, bin ich fest von überzeugt. Ne?
Ja, das war ja eine Ankündigung, ne? Dass die Wirtschaft will, dass die Wirtschaft wirklich auch die UID-Wallet unterstützen will. Was hast du denn gezeigt?
Ja, also was man dieser Event oder der Summit, so prominent er besetzt war, so interessant teilweise die Reden waren, so trocken war er doch durchaus auch, weil sehr viel gesprochen wurde, sehr viel so im Dialogverfahren, das über den ganzen Tag und es wurde relativ wenig gezeigt. Ausnahme war tatsächlich unser Panel. Ne? Auch wir hatten viele Sprachbeiträge, aber tatsächlich haben wir auf unserem Panel die Sprint-Wallet gesehen, die ist dann tatsächlich live gezeigt worden, sehr kurz, einfach, aber es war eine Live-Demo und die hat wunderbar funktioniert. Es ging ums Onboarding. Was wir aber mitgebracht
Und natürlich ums Onboarding bei einer Kontoeröffnung.
Genau, also es war Onboarding im Sinne von, ich aktiviere die Wallet, halt meinen Ausweis dran, kennen wir alles, haben wir jetzt schon alles 100-mal gesehen irgendwo im Internet. Und dann natürlich das Traditionelle, die Kontoeröffnung. Ja? Das war schon mal etwas, was interessant war. Die Franzosen haben gezeigt über ein Video, wie man halt mit der französischen Wallet, mit dieser France-Identité, mit einem Führerschein umgehen kann, also Führerschein zeigen kann in einer entsprechenden Verkehrskontrolle beziehungsweise auch eine Altersverifikation. Das waren immer Single Use Cases. Ne? Ich habe meine Wallet und ich mache etwas genau mit einem Credential, mit einem Nachweis in meiner Wallet. Was wir mitgebracht haben, und das ist ja auch unser Narrativ, die Wallet ist ja das digitale Portemonnaie. Da ist ja ganz, ganz viel drin. Und der wirkliche Vorteil ist, dass ich ganz, ganz viel damit gleichzeitig machen kann. Und deswegen haben wir uns ein Video überlegt, in dem man halt praktisch an einem Berliner Späti etwas kaufen kann, ein unheimlich interessantes Narrativ. Eine französische Gründerin geht in ein Berliner Späti und feiert praktisch ihr Startup, ihre erste Fundingrunde, kauft sich ein entsprechendes Alkoholgetränk und muss ihr Alter nachweisen und zeigt dann in dem Video wirklich die Kraft der Kombination. Ne, also der entsprechende, Berliner Wirt, Späti-Wirt, hat dann gefragt, okay, dann gib mal Geld und zeig mal dein Alter. Und sie hat das wirklich dann in einer Transaktion gemacht. Sie hat einmal den QR-Code gescannt und die Wallet hat dann entsprechend den Altersnachweis rübergeschickt und das Vero Payment Mean entsprechend zum Zahlen eingesetzt in Sekunden. Das war wirklich das Innovative und das haben wir in einem sehr emotionalen Video rübergebracht und gezeigt und mit Berliner Elementen, mit den verschiedenen Ansätzen. Und ich glaube, das ist ganz gut rübergekommen und das haben wir auch nachher zurückgespielt bekommen. Und vielleicht den Satz erlaube mir noch. Es ist ja für uns manchmal so unbegreiflich. Wir reden Jahre über genau diese Funktionalität der Wallet, dieses Synergetic Feature. Ich mache Dinge zusammen in einer Transaktion. Ich mache es so, dass der Kunde so faul sein kann wie möglich. Und ich erfinde dadurch auch neue Produkte, weil eine Kombination aus Altersverifikation und Zahlen und aus einer Wallet und digital gibt es einfach noch nicht. Also more, nicht more of the same, sondern more als heute möglich. Und wir erzählen und erzählen und erzählen und plötzlich sehen die das Video und plötzlich kommen dann alle vorbei. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ne, sowohl Franzosen, Französinnen, Deutsche. Und dieses eine Video, diese 2,5 Minuten, die haben mehr gebracht, als wenn der Lauer 3 Jahre durch die Gegend läuft und den ganzen Leuten erzählt, ey, das könnte so und so funktionieren. Ja, und diesen Effekt, diesen Eindruck habe ich mitgenommen. Ja.
Ja, und damit sich unsere Hörerinnen und Hörer auch davon überzeugen können, ob sie das verstehen, werden wir das Video natürlich auch verlinken in den Shownotes. Und ich kann auch sagen, ich fand es auch sehr beeindruckend. Ich hätte mich natürlich auch über eine Live-Demo gefreut. Auch das haben wir schon mal gemacht, aber da war das Risiko dann vielleicht doch zu hoch.
Ja, also ganz ehrlich, wir wollten ja auch so ein paar Show-Elemente. Es war schon, wir haben ein bisschen dran gearbeitet, ein bisschen kleiner Spielfilm mit Musik und mit Licht und mit Berlin. Dann hätten wir einen ganzen Späti, hatten wir auch überlegt, dann bauen mit Späti auf der Bühne auf und so weiter. Wirklich so eine Art Kammerspiel. Das hat uns dann der Veranstalter nicht erlaubt. Also haben wir gesagt, okay, dann drehen wir das Video. Und vielleicht ein kleiner Cliffhanger, das ist ja jetzt Version 2. Version 1 hatten wir ja schon mal publiziert. Mhm. Version 2 ist jetzt sehr professionell geworden. Und an Version 3 arbeiten wir schon. Mit der werden wir dann zeigen, wie diese Wallet wirklich bidirektional. Ich habe jetzt erzählt davon, du kannst mit der Wallet 3 Sachen gleichzeitig rüberschicken. Unter anderem Vero nutzen. In dem nächsten Video werden wir auch zeigen, wie dann der Barkeeper, ja, der Späti-Besitzer, dir auch was zurückschickt in der gleichen Transaktion. Aber das als Cliffhanger an dieser, ne, wir werden hier so nach und nach im Digitallabor zum Filmproduzenten. Ja, aber wenn das hilft, dass die Menschen verstehen, in ganz Europa. Es geht um ganz Europa. Es geht nicht darum, dass nur die Deutschen das verstehen, ne? Weil wir reden ja über europäische Souveränität. Dann ist das Invest meines Erachtens ganz gut.
Ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, danach ist für dich auch eine große Last erstmal von dir abgefallen und dann hat sie auch wirklich die Chance, durchzuatmen und den ganz Großen zuzuhören, ne? Macron, Merz. Und da würde mich jetzt interessieren, was ist denn sonst auf dem Gipfel passiert? Was haben denn Merz und Macron tatsächlich gesagt? Hast du im Kopf noch, was die Kernbotschaften waren? Ich bin sicher ja. Und meine persönliche Frage, hat die Politik jetzt wirklich verstanden, worum es hier eigentlich geht?
Also Frank, jetzt musst du mal kurz einen langen Atem haben, weil ich muss ein bisschen was ausholen. Was die Deutschen und die Franzosen mit diesem Gipfel gemacht haben, ist strategisch ein uraltes Prinzip in Europa, nämlich dass die zwei großen Nationen einfach zusammen vorrennen. Sie bilden einfach so eine Co-Creation. Das ist ja das, was wir im Digitallabor auch versuchen. Wir versuchen nicht im Sinne der großen Sparkassengruppe irgendwie jetzt alle an den Tisch zu bringen und den Kompromiss zu finden, sondern wir sagen im Digitallabor oft, ey, wir suchen uns jetzt einen zweiten starken Partner und mit dem machen wir einfach und wir hoffen dann durch das Machen, dass das entsprechend ausstrahlt und die anderen mitgehen. Das war das Grundprinzip dieses Gipfels. Frankreich und Deutschland sagen, wir machen das jetzt zusammen, laden alle ein, aber wir bauen jetzt erstmal was und hoffen darauf, dass die anderen einfach auf uns Grund unserer Größe, unserer Reputation, unserer Stellung in Europa nachkommen. Das klingt ein bisschen arrogant, aber wenn man wirklich 26 Länder oder mehr irgendwie nach vorne bringen will, ist das vielleicht kein schlechter Ansatz. Ich glaube, so ist der Euro entstanden, so ist sowas wie Ariane entstanden, sowas ist sowas wie Airbus entstanden. Vielleicht waren man die Italiener, die Engländer dabei, aber du brauchst wirklich, also nicht wie das sonst so üblich ist, wir alle 26 einigen uns auf jetzt was, sondern die beiden rennen los. Und das war dieser, würde ich mal sagen, Punkt des Gipfels. Die haben ihre Verantwortung verstanden und haben gesagt, das ist jetzt diese Vorbildfunktion. Sowas machen wir ja praktisch in ganz, ganz klein. Ich will mich jetzt nicht mit dem Gipfel vergleichen. Das ist genau die gleiche Strategie. Und dann haben sie verstanden, dass Europa gar nicht irgendwie so die besten Wissenschaftler mehr haben muss und Innovationen und Forschung, sondern die haben einfach gesagt, wir müssen einfach unsere unfair advantages nutzen. Ja, also wirklich das, was ich ja auch mal sage. Die haben gesagt, ey, wir haben 450 Millionen Menschen bei uns. Ey, machen wir es doch ganz einfach. Diese 450 Millionen Menschen, ey, die haben eine Einkaufskraft. Ja, so wie ich immer sage, ey, wir haben 40 Millionen Menschen bei der Sparkasse. Ey, damit können wir doch irgendwas, damit können wir doch Deals machen. Und dann haben die gesagt, 450 Millionen Menschen und wir sagen jetzt einfach, wir bündeln diese 450 Millionen Menschen als Einkaufskraft und sagen, die sollen europäisch kaufen. Das ist charmanter formuliert, das ist ähnlich wie Trump, aber die sagen wirklich, buy European. Und wenn die das wirklich machen und wenn die das in irgendeiner Form begleiten, regulatorisch, dann kann das schon ganz schöner Hebel sein. Wenn du so diese Kraft dieser 450 Menschen, die ja normalerweise ganz überall in der Welt einkaufen, plötzlich europäisch einkaufen. Und wenn der Staat dann als Ankerkunde anfängt, der Staat als Vorbild und sagt, ey, wir kaufen jetzt irgendwie nur noch deutsche Software oder französische oder holländische, whatever. Der zweite Aspekt ist, die Europäer sparen, glaube ich, am meisten in der ganzen Welt. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber auf jeden Fall sind sie ganz weit da vorne. Wenn du dir die Zahlen anguckst, diese ganze Kohle, die investieren wir aber in irgendwelchen ETFs und Aktien, die nichts mit Europa zu tun haben. Also, wir nutzen nicht unsere Einkaufskraft und unsere Sparkraft kurzen ja auch nicht. Also, wir müssen gucken, dass die Kohle, die wir in irgendeiner Form hier investieren, ne, ich, der Google-Aktien kauft, du irgendwelche ETFs vom Nasdaq rauf, runter, dass wir das anders kanalisieren, dass das Geld in Europa bleibt. Das ist der zweite Ansatz. Also wirklich gar nicht so groß über Produkte und Strategie nachdenken, sondern einfach 450 Millionen Menschen, ganz, ganz viel Spargeld und bündel das. Das waren die zwei Aussagen, die sind so einfach und so klar, in der Umsetzung vielleicht nicht so, aber für mich so verständlich. Ich habe gesagt, ey, das macht totalen Sinn. So, und das dritte ist, was ich mitgenommen habe, die werden jetzt ganz konkret. Die sagen jetzt, da gibt es jetzt ganz, ganz viele europäische Begriffe für, wir bauen europäische Softwarefabriken und die bauen wir erstmal als Deutschland und Frankreich zusammen. Zum Beispiel haben die sich zusammengetan und gesagt, wir machen jetzt sowas und versuchen uns mal an einem Office. Ja, Open Desk heißt das. Und das nehmen wir jetzt und bauen das als Open Source und dann rennen jetzt erstmal die Franzosen und die Deutschen voran und dann gucken wir, wer noch mitmacht. Und dann gibt's neue europäische Rechtskonstrukte und dann fangen die an, das Zeug zu bauen. Und zusammen mit dem entsprechenden Buy European, ja, mit vielleicht Geld, was in Europa bleibt, plus einem Angebot, was die halt schaffen durch solche Kooperationen, gibt's immer noch keine Garantie, dass es besser wird als vorher. Aber ich wünsche schon so, deswegen sagte ich, diese Strategie, die ich dann so verstanden habe und mitgenommen habe, die hat mich abgeholt. Witzigerweise oder dummerweise haben die beiden sich nicht abgestimmt, Macron und Merz. Also Merz hat das erzählt, ja, und dann habe ich gesagt, alles klar, habe ich verstanden. Und danach erzählt Macron genau das Gleiche nochmal. Merz in Deutsch, Macron in Englisch, das war für mich gut, danach hat es dann verstanden, ja, bis zu dem Teil, wo dann nachher dann auch Macron ein bisschen freier gesprochen hat, aber das war schon, ne, also wenn du denkst, ne, wir sind bei uns in der Gruppe, wir müssen uns mal abstimmen und wer sagt was und Sprechzettel rauf und runter und dann kommen die beiden wichtigsten Leute aus dem Kontinent und reden zweimal das Gleiche, habe ich gedacht, wow, wenn die das können, mache ich das demnächst auch. Ey.
Also ich habe verstanden, die Botschaft war eigentlich klar mitgenommen. Ich habe ja so ein bisschen mit einem Ohr dann auch dabei gesessen, virtuell. Das Innovation vor Regulierung geht. Ne, zur Regulierung sagen wir gleich noch was. Aber wenn ich an Innovation denke, denke ich auch daran, das muss halt jemand bezahlen. Und du hast ja gesagt, bei European, ja, wer zahlt's denn? Ist da was auf dem Gipfel gesagt worden?
Zahlen merken, das kannst du dir doch besser.
Ich gebe mir doch nicht selber die Antwort. So, was war denn die Zahl, die du im Kopf hast?
Ich hatte was von 11 Milliarden gehört.
Ja,
aber
ziemlich dicht dran. Die eine Milliarde, die nehmen wir für andere Themen. Genau, 12 Milliarden ist die Zahl, die fiel.
Das ist ja eher, Frank, jetzt mal ehrlich, also da würden die Amerikaner drüber lachen.
Naja,
das Frühstück der Trump am Morgen. Wichtig ist, meinst du, deswegen höre ich bei so Zahlen. Also wenn die Zahl nicht größer 100 Milliarden ist, dann höre ich gar nicht zu. Weil
oder was?
Das klingt wirklich total arrogant für jemand, der so arm ist wie ich. Aber diese politische Bindung dieser beiden großen Nationen ist viel wichtiger als 11 Milliarden. Ja, also na klar braucht die Presse und die Menschen unten brauchen irgendeine Zahl. Aber wenn die beiden Staatslenker, wie damals, als jung war, ja, Kohl und Co., ja, Wiedervereinigung, wenn die Franzosen, wenn die beiden an irgendeinem See dann sich die Hände geschüttelt haben, gesagt, wir machen das, dann hat das funktioniert. Und diesen Moment habe ich einfach gespielt. Ich habe einen Punkt noch vergessen, als Innovation, ja, Softwarefabriken, Geld, Einkaufskraft, die Business Wallet. Ne, wir alle reden ja ganz, ganz viel über die Audi Wallet und das ist ja sozusagen die Endkunden-Wallet, Retail-Wallet. Das ist jetzt in meinem Geschwafel untergegangen, ganz, ganz groß als Innovation verkündet wurde auch die Business Wallet, genau an diesem Tag. Das heißt, die nächste Generation oder die nächste Stufe dieser europäischen Wallet-Lösung zündet, diesmal im B2B-Geschäft, da ist auch noch eine entsprechende Regulatorik jetzt veröffentlicht worden und die soll wirklich das Fenster rein in einen europäischen Binnenmarkt sein. Ne? Die Audi-Wallet ist das Fenster rein in den europäischen Binnenmarkt für den Endkunden. Die Business Wallet ist das Fenster rein in den europäischen Binnenmarkt für die Firmen und Firmenkunden. Die beiden treffen sich in diesem Binnenmarkt, dieser Infrastruktur. Und Geld ist der Euro, offene Grenzen. Also die bauen jetzt tatsächlich mit dieser Infrastruktur, ja, von der wir die ganze Zeit sprechen, versuchen jetzt diesen europäischen Binnenmarkt in digitaler Form zu bauen. Und das ist wirklich gehighlightet worden. Ich meine, da haben die wirklich gesagt, one more thing, ja, und hier jetzt hier die Business Wallet, während die anderen halt über Open Source und Cloud und sowas gesprochen haben, war das schon eine relativ konkrete Produktankündigung, die halt auf dieser Wallet aufsetzt. Und ich komme nochmal zurück, Frank, du weißt das ganz genau. Also wir sind ja mit Steinen beworfen worden, als wir von Serialis 2-Idee erzählten und jetzt hört es gar nicht mehr auf mit diesen Ankündigungen. Natürlich müssen wir den ganzen Scheiß jetzt auch noch liefern, aber das ist schon ein anderes Sentiment als vor anderthalb Jahren.
Aber die Business Wallet, die nehmen wir uns, glaube ich, mal für eine andere Folge vor. Da ist ja auch noch ein bisschen Zeit hin, bis das dann wirklich mal Wirklichkeit werden soll. Also die Timeline habe ich gesehen. Kommt noch vor unserer Rente, das ist mal die gute Botschaft.
Ja, das ist der Nachteil. Als erstes habe ich auf die Timeline geguckt und habe gesagt, scheiße. Da musst du ja noch arbeiten.
Ja, so sieht's aus.
Ja, aber es ist so, ja.
Aber ich bin ja relativ kleingeistig. Also für mich sind 12 Milliarden doch schon Geld. Und ich fand es schon eine Ansage, dass das jetzt nicht nur war, ja, wir wollen die irgendwie investieren, sondern es waren ja ganz konkrete Zusagen der europäischen Wirtschaft. Ich hätte schon die Hoffnung, dass man auch mit 12 Milliarden schon was anfangen kann. Vor allem, wenn sie dann in Europa bleiben und eben auch dabei helfen, die digitale Souveränität ein bisschen nach vorne zu bringen. Du hast ja ein Beispiel genannt mit diesem Open-Desk-Thema. Ich glaube, im KI-Umfeld soll ja eine ganze Menge passieren. Mistral und Co. lassen grüßen. Und insofern denke ich, das hat auch schon eine Relevanz. Der zweite Teil, ne, obwohl ja gesagt worden ist, ja, jetzt reden wir mal mehr über Innovation, weniger über Regulierung. Das passt, glaube ich, ganz gut. Weniger Regulierung, das war ja auch eine der Ansagen, die vor allem Kanzler Merz gemacht hat. Und er sprach da von dem digitalen Omnibus. Ich nehme mal an, der Omnibus hat nichts mit dem öffentlichen Nahverkehr zu tun, oder Olli?
Nee, das ist, ich musste das auch, man sagt ja heute nicht mehr googeln, sondern ich musste das ChatGPT oder Gemini, ja, das ist einfach ein Paket, ein Vereinfachungspaket. Ja, also wie so ein Omnibus, wie so ein Bus, sitzt da jetzt nicht nur ein Gesetz drin, sondern mehrere, die im Grunde einen Rahmen abbilden. Und da geht es halt um Vereinfachung. Zu diesem Omnibus gehört auch die Business Wallet, weil die Business Wallet sehen die auch als Mittel zum Bürokratieabbau. Ja, ja, ich muss das ja erwähnen.
Ja,
die ist ja da drin in diesem Omnibus, die steckt da virtuell da drin. Aber klar, es geht da natürlich um administrativen Abbau. Ja, das ist ein Thema. Wobei, ich habe da ja eine etwas andere Perspektive drauf. Also sie schreien ja mal, ey, weniger Gesetze, tralala. Ich sage immer, ey, Regeln in unserem Leben sind gut. Wir müssen sie einfach nur einfacher machen im Sinne von, ich kann sie schnell umsetzen. Wenn ich so eine Regel einfach ganz, ganz schnell digital umsetzen kann, indem ich 3 Knöpfe mit meinem Smartphone drücke und mich einmal ausweise und sage, ich hätte das gern, dann ist Bürokratie für mich keine Bürde. Wenn ich aber irgendwie mein Faxgerät aus dem Keller hochholen muss und dann irgendeinen schicken muss und dann muss ich irgendwie noch Kopien machen und muss ich eine Sparkasse vorbei, meine Geburtsurkunde abgeben, dann ist Bürokratie. Also die Bürokratie ist gleich. Ja, aber wenn ich dann plötzlich die Geburtsurkunde mit einem Knopfdruck aus meiner Wallet her an die Sparkasse schicken könnte, dann empfinde ich das nicht mehr als Bürokratie. Trotzdem ist der Staat weiterhin mit Regeln und Strukturen geschützt. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die sich immer so plakativ dahinstellen, diese Bürokratieabbau. Ja, das machen die seit ich geboren wurde. Ey, da musst du mal sagen, ey, abbauen alleine reicht nicht, sondern du musst den Scheiß einfach viel einfacher machen. Und das ist der Ansatz, dem ich wirklich eher folge. Und das glaube ich jetzt, dass wir das mit Digitalisierung machen können. Natürlich. Jetzt kommen natürlich die Puristen. Es gibt auch natürlich eine Reihe schwachsinniger Gesetze. Aber es heißt, Abbau von Bürokratie heißt nicht einfach nur das Gesetz ins Feuer werfen und sagen, wir machen halt Free Flow. So funktioniert eine Gesellschaft auch nicht.
Mhm. Ganz kurz.
Jetzt habe ich dich an die Wand getextet. Ich verstehe das.
An die Wand getextet, genau, nein. Ja, aber du hast es gesagt, dieses Schlagwort, wir bauen, oder dieser Begriff, diese Aussage, wir bauen Bürokratie ab, kommt immer wieder, war natürlich auch sehr prominent auf dem Gipfel, Thema von sowohl Macron als auch Merz. Was mich schon so ein bisschen verblüfft hat, war die Aussage, dass sich die beiden dafür einsetzen wollen, dass die KI-Verordnung für KI-Systeme mit hohem Risiko verschoben werden soll. Und ich habe mir irgendwie gedacht, die KI-Verordnung, die ist so das Vorzeigethema der europäischen Regulierungspolitik gewesen. Wie hast du das gesehen?
Ja, da könnten wir jetzt auch einen eigenen Podcast zu machen. Da müsste man kurz den Mike anrufen, was er denn über KI, glaube ich, hat ja auch mal eine Meinung zur KI, sagen würde. Aber ich finde den Ansatz ja grundsätzlich nicht verkehrt. Erstmal losrennen lassen, wie im Wilden Westen damals. Ne? Also lässt ihr einfach alle losrennen, jeder nimmt sich ein Stück Land. Es gibt überhaupt noch keine Gesetze, die bauen ihre Häuser. Und nach stellt man fest, wow, das funktioniert aber gar nicht so gut, so Straßen mit Autos ohne Ampeln, weil dauernd Unfälle und so. Also dass du ein bisschen nicht proaktiv regulierst, sagst, was alles schiefgehen können, sondern du startest und sagst dann, wow, das ist jetzt aber gar nicht so gut, so ohne Verkehrsschilder im Verkehr. Und dann sagst du, erfindest halt Verkehrsschilder. Anstatt vorher zu sagen, ich erfinde jetzt den Straßenverkehr und ich erfinde Autos und dann überlege ich mir jetzt mal, was für Regeln ich in den nächsten 50 Jahren brauche. So, ich glaube, die haben einfach Angst, dass dieses vorsorgliche Regulieren einfach diese Innovationskraft hemmt. Und ich kann dem so ein bisschen folgen. Obgleich ich auch glaube, dass es total wichtig ist, KI zu regulieren, habe ich damit kein Problem. Wenn wir jetzt mal sagen, wir probieren es 3 Monate, 6 Monate aus und dann geht irgendwas schief und dann sage ich, weil es schief gegangen ist, reguliere ich es jetzt. Ja, interpretiere ich das und so kann ich es auch durchaus nachvollziehen. Sonst verhinderst du ja wirklich am Anfang alles. Ja, weil du einfach irgendwie du siehst zuerst die Risiken, ist ja oft das Problem, ne? Du hast alle Risiken zu verhindern und hast dann alle Risiken verhindert, aber hast auch nie irgendwie mehr eine Innovation, weil du hast gar keine Luft mehr zum Atmen.
Ja, ich bin gespannt, was dann wirklich kommt oder eben nicht kommt. Also so ein bisschen Klarheit hilft uns ja auch zu wissen, wie wir uns denn aufstellen wollen und um was wir uns kümmern wollen. Herr Merz hat noch einen weiteren Satz rausgehauen, der mich so ein bisschen hellhörig gemacht hat. So sinngemäß hat er, glaube ich, gesagt, wir übertreiben es in Deutschland mit dem Datenschutz, aber wir unterschätzen die Notwendigkeiten der Datensicherheit. Also Datensicherheit vor Datenschutz. Wie hast du das verstanden?
Ja, da muss ich, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit da war, glaube ich, gar nicht so zugehört haben. Ich kann es jetzt nur interpretieren. Also Datensicherheit ist wirklich, es muss einfach garantiert werden, wenn ich die Daten auf meinem Handy habe. Ja, und ich der Meinung bin, dass die dort in meinem Privatbesitz sind, dass da auch keiner drankommt. Datensicherheit, ne? Also ich möchte einfach das Wissen haben über, sind meine Daten und keiner kommt dran. Datenschutz interpretiere ich in dem Sinne, dass wir einfach mehr Freiheiten bekommen, Daten zu teilen. Ne? Also dass Unternehmen einfach sagen können, es geht jetzt nicht um die individuellen Schutz einzelner Datenfelder, sondern grundsätzlich geht's um Governance. Und da werden halt gewisse Datenfelder anders bewertet. Ja, und die dürfen dann halt für nicht kommerzielle und kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Und dann gibt's halt eher so eine andere Perspektive darauf. Ich glaube, das trennt ja. Also auch wieder in dem Sinne, die persönlichen Datenfelder müssen sicher sein auf dem Handy, im Tresor, whatever, wenn der Kunde das will. Aber grundsätzlich sind wir in den Datenregeln, Teilen, werden wir freier, um die Wirtschaft zu fördern. Spielt so ein bisschen in die Richtung FIDA und Co. Weißt du, ja. Wo dann Unternehmen entsprechend einfach per Gesetz verordnet werden, Daten zu teilen. Kann man sagen, das ist Datenschutz. Da wird einfach Datenschutz in gewisser Weise, ja, würde ich mal sagen, erleichtert behandelt, um halt Innovationen zu fördern, während der Kunde, wenn er sagt, ey, ich will aber das und das jetzt hier geschützt haben, weiterhin seine Privatsphäre gesichert kriegt, ja. Aber ja, ich interpretiere das jetzt, ne?
Ohne, ja, klar. Ich glaube, mehr bleibt uns an der Stelle auch nicht, aber ich hatte den Eindruck, das konnte man ja auch im Nachgang lesen, das fanden jetzt nicht alle so super, ne? Also gerade Menschen, die Datenschutz als hohes Gut auch ansehen, und das ist es ja auch, ne, haben schon relativ heftig reagiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es viele gibt, Bürgerinnen und Bürger oder auch andere Organisationen, die jetzt sagen, naja, da müssen wir schon mal ein bisschen aufpassen, ob wir nicht doch so Richtung Big Brother gehen und der Staat dann doch vielleicht auch das ausnutzt, um die Rechte, die man sich erkauft hat, zurückzudrehen. Also ich denke, die Diskussion, die wird jetzt noch ein bisschen länger anhalten.
Ja, das könnte jetzt insofern gefährlich werden, dass wir in so einen Politik-Podcast abdriften.
Weil da gibt's andere, ich würde mal sagen,
das ist eine politische Perspektive. Also ja. Je nachdem, wo ich politisch stehe, Mitte, links, rechts, habe ich da eine andere Sicht drauf, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich persönlich glaube schon, dass ich als Mensch immer entscheiden muss, welche Daten ich von mir teilen möchte. Ich möchte nicht gezwungen werden, dass irgendjemand sagen kann, ich möchte jetzt irgendwie meine Daten teilen. Ja, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht das Recht haben zu sagen, ich kann sie teilen, aber ich will nicht verpflichtet werden, sie zu teilen. Das ist eine individuelle, persönlich-politische Perspektive drauf. Woran ich nicht ganz so sehr glaube, ist, was wir die absoluten Innovationen nur mit Datenteilen herauskriegen. Also das, was ja die FIDA-Befürworter sagen, die sagen ja, wenn jetzt die ganzen Versicherungen und Banken und alle ihre entsprechenden APIs öffnen, alle Daten teilen, dass wir da ganz, ganz viele Innovationen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so der Fall ist. Fakt ist, alle KI-Modelltrainierenden, die profitieren von diesen Daten, ne? Weil die brauchen diese Daten, um KIs zu trainieren. Die Frage ist, will ich, dass die ganzen KIs mit all unseren Daten trainiert werden? Ja, also ist das so? Und verlieren wir da nicht einen gewissen Vorteil? Also das heißt, wir sagen ja immer, ey, KI ist irgendwie schon so ein nicht-europäisches Ding. Und wenn wir dann noch all unsere Daten abgeben und diese ganzen, ja, großen Fische all unsere Daten bekommen um ihre KI, und darum geht's ja, ihre KI noch besser zu machen, und besser wird KI eigentlich nur mit guten Daten oder hauptsächlich mit guten Daten, dann ist das ein komplexes Gedankengebild, da müssen wir einfach nochmal drüber nachdenken. Also ich mach's mir einfacher. Ich glaube, dass ich Innovationen auch in den Markt bringe, ohne jetzt über dieses Datenteilen so intensiv nachzudenken. Ich würde persönlich ganz, ganz vorsichtig darauf schauen, ob ich echt Daten rausgeben möchte, weil am Ende des Tages profitieren KI-Modelle davon, die wir im Zweifelsfall gar nicht als europäisch bezeichnen. Ja? Das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber muss man mal drüber nachdenken.
Ja, und ich würde tatsächlich das aufgreifen, was du auch gesagt hast. Die Diskussion um Datenschutz, Pro und Contra, überlassen wir dann wahrscheinlich eher denen, die da noch berufener sind. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Politik und sonstigen Podcasts, die das aufgreifen. Wir haben eine private Meinung. Es gibt sicherlich auch offizielle Meinungen, auch von uns im DSGV, aber kein Thema für heute. Ja, auf dem Gipfel gab es ja noch viele andere Dinge. Quantencomputing war, glaube ich, auch ein Thema. Cloud hast du schon erwähnt. Ich kann mir vorstellen, das war schon ziemlich überwältigend. Und so langsam zum Schluss kommt, Olli, mit einer Woche, die jetzt dazwischen liegt, glaubst du, das war wirklich die Aufbruchsstimmung, die man sich erhofft hat? Oder ist das etwas, wo in 1, 2, 3 Tagen, 1, 2, 3 Wochen niemand mehr drüber redet?
Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich
sehr schön.
Beides. Man wird so im Detail nicht mehr darüber reden, wie wir darüber gesprochen haben. Aber ich hoffe, ich habe so eine etwas andere Perspektive. Ich glaube daran, wenn Menschen mit positivem Spirit bestrahlt werden, auch die Privatwirtschaft, und sie zur Teilnahme motiviert wird. Ich glaube gar nicht so daran, dass der Staat immer sagen muss, ich gebe dir jetzt 10 Milliarden, 50 Milliarden, 100 Milliarden. Ich muss einfach ein Umfeld schaffen, ein innovatives Umfeld mit entsprechender Motivation, und dann kommt die Privatwirtschaft und bringt ihr eigenes Geld mit. Das ist viel, viel Mehrwert. Nicht nur ihr eigenes Geld, sondern ihre eigene Kreativität. Viel, viel Mehrwert, als sich dahin zu stellen und zu sagen, hey, hier hast du wieder so ein Paycheck, 20 Milliarden, machen wir irgendwas. Das ist so typisch bürokratisch. Ich hätte jetzt fast gesagt, typisch deutsch. Also eher so, hier, hey, hier ist der Wilde Westen, renn los, mach was daraus. So, und ne? Und diesen Eindruck hatte ich, weißt du, als Wintergerster oder wie auch immer, sich dahingestellt hat, 75 Unternehmen machen mit und wie auch immer, die haben ja mitgemacht, ohne dass denen irgendeiner Geld gibt. Denen irgendeiner hat denen erklärt, hey, da ist jetzt was, da kannst du Produkte, Innovationen machen. Und die Franzosen, die Deutschen, wenn du diese Aufbruchsstimmung erzeugst und die Privatwirtschaft wirklich mitmachen lässt, mit Innovationen, mit ihrem eigenen Geld, dann bringen die das x-fache an Innovation und Geld auf, was kein anderer gestalten kann. Das ist ja auch genau das Gefährliche immer, wenn man es nicht tut. Wenn man zum Beispiel sowas macht wie den digitalen Euro und sagt, hey, der Staat macht's, ja. Oder vielleicht jetzt auch mit den Wallets, ne, private Wallets versus Staatswallet. Ich glaube daran, man muss beides tun. Man muss ja wirklich die Leute, wie sagen die Engländer, ins Zelt holen. Und wenn die im Zelt sind, machen die mit. Wenn du sie draußen stehen lässt, dann kannst du da ständig wie Trump irgendwie sagen, 20 Milliarden, 50 Milliarden, 100 Milliarden. Funktioniert vielleicht auch. Ich glaube eher an das andere und an diese Frage. Diese Aufbruchsstimmung, an die will ich einfach glauben. Ja, weil ich glaube an dieses Modell, zwei Große laufen vor, ja, machen ein paar gute Dinge, andere folgen. Und ich glaube auch wirklich an diesen psychologischen Effekt, wenn man wirklich ein offenes Ökosystem schafft, das hier mitmacht. Und keine Garantie, keine Wette, aber ey, das ist alles immer, das unterschätzen die Leute immer, es ist ganz, ganz viel Psychologie. Und sowohl im Negativen wie im Positiven. Ich will jetzt nicht, wir driften sonst ab nach
Nein, weil du hast ein sehr schönes Schlussplädoyer gehalten. Ein Wort ist mir auch sehr aufgefallen, weil du es so oft benutzt hast, nämlich machen. Und einfach machen ist ja auch irgendwie das bekannte Motto unseres Podcasts. Insofern perfekt, Olli. Ich würde sagen, an unsere Hörerinnen und Hörer, schaut euch einfach auch das Späti-Video bitte an. Es ist wirklich, wirklich gut und emotional. Den kann man in den Shownotes. Und dir, Olli, ganz vielen Dank für deine Einblicke und den Enthusiasmus, den du heute, glaube ich, wieder sehr gut rüberbekommen hast.
Frank, darf ich noch einen? Sorry, ich habe mir das die ganze Zeit aufgehoben, aber diese Anekdote kannst du ja im Zweifelsfall noch rausschneiden.
Nein, die lassen wir natürlich drin.
Ich hatte gehofft, du fragst mich nach dem schönsten Moment.
Was ist denn der schönste Moment gewesen auf dem Gipfel?
Der schönste Moment war, Merz hatte von seiner Rede abgelesen, inhaltlich alles okay, Macron auch. Und irgendwann, ganz zum Schluss, legte Macron seine Sprechzettel weg. Und er schaute auf, er schaute ins Publikum, Pause, er guckte in die Zuschauer und dann fing er an, frei zu sprechen. Und er sprach über die Verantwortung gegenüber KI, er sprach über die Verantwortung Kinder, Erziehung, Gesellschaft. Er ist ganz weit zurückgerudert, hat gesagt, wenn wir jetzt unsere Kinder, unsere Jugend verlieren, weil wir sie an KI verlieren, wenn wir nicht ausreichend Jugendschutz machen, ganz, ganz frei. Der hat sich einfach, wie sagt man, so von der Seele gesprochen. Und das halt in diesem wunderbaren Englisch, was grammatikalisch perfekt ist, aber mit diesem französischen Akzent. Der hat mich so emotional abgeholt. Ich hätte fast die Marseillaise gesungen, ja. Aber das war mein Highlight, wie so jemand, ne. Jetzt viele kritisieren Macron und was weiß ich, der hat ja auch ganz, ganz viele Probleme in seinem Land. Aber so inhaltlich als auch sprachlich, emotional, war das mein Highlight, ja, und als er da wirklich dieses Free Speech gemacht hat, und hat er auch KI und so, und er merkt auch, er war in dem Thema drin, also wer die Chance hat, sich das anzugucken, diese letzten 3 Minuten zur KI und Jugend, wir sollten das nicht vergessen. Wir sprachen ja immer über Verantwortung, Datenschutz, Politik, das waren 3 Minuten sehr intensive Politik.
Und das lassen wir jetzt genauso stehen. Olli, nochmals ganz vielen Dank und bis hoffentlich in Bälde.
Dankeschön.
Und das war's für dieses Mal und wir werden uns sicherlich auch bald wieder hören. Bis dann, macht's gut.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.